reden mit dem Kollegen Paul Vorreiter, der vor Ort ist. Paul, wie sieht es im Moment aus? Es gibt Einzelgespräche oder wo ist man gerade?
Also man hat sich seit dem Mittag in verschiedenen Konstellationen hier getroffen. Der Sprecher des EU-Ratspräsidenten Charles Michel, der twittert das auch mit Regelmäßigkeit, in welcher Konstellation man sich gerade trifft. Das letzte Bild, das zu sehen ist auf der Terrasse, ist mit den Vertretern der südosteuropäischen Länder, Bulgarien, Rumänien, aber auch der maltesische Vertreter ist dabei. Aber auch Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die sind in eigener Mission, wenn man so möchte, unterwegs, nehmen sich einzelne Länder zur Seite und sprechen hier darüber. Das könnte natürlich ein Anzeichen dafür sein, dass man zumindest den Gipfel nicht platzen lassen möchte, dass man an einer Einigung noch arbeiten will heute. Aber wir können es eigentlich nicht wissen. Es wird den ganzen Tag über von einer Wahrscheinlichkeit von 50-50 gesprochen, dass es heute noch was wird. Ein Hinweis könnte ja eben diese Plenumssitzung sein, also da, wo sich die Staats- und Regierungschefs alle zusammen wieder treffen im großen Plenum, dass man zumindest informell oder in Grundzügen gewisse Fortschritte macht. Da sollte man sich ja zunächst um 16 Uhr war davon die Rede, dass man sich treffen könnte. Jetzt 17.30 Uhr, diese Frist ist auch verstrichen. Und ja, das könnte insofern im Laufe des Abends irgendwann mal noch passieren, aber solange wir das nicht wissen, können wir auch noch nicht einschätzen, ob es in Richtung Einigung geht oder doch eher auf ein Platzen des Gipfels.
Ich weiß, das sind die schwierigen Fragen, die man dann aus dem Studio dem Kollegen oder der Kollegin vor Ort stellt. Wir müssen einmal noch mal übers Geld reden. Die letzten Hinweise, die ich in den Agenturen gelesen habe, deuten darauf hin, dass bei den 750 Milliarden bleibt es, aber dass eben die Summe der Zuschüsse verringert wird. Fangen wir da vielleicht mit an. Was dringt da raus oder bleibt es bei diesen Spekulationen?
Na, das ist zumindest hier, glaube ich, der größte Streitpunkt, über den gesprochen wird. Wer da besonders auftritt oder ein großes Interesse daran hat, dass dieser Anteil der Zuschüsse immer weiter sinkt, das ist die Gruppe der sogenannten sparsamen Vier.
Über die Begrifflichkeit kann man sicher streiten.
Ja, das ist in der Tat richtig, von einigen auch als geizige Vier bezeichnet. Die haben allerdings auch noch ein bisschen Hilfe bekommen, weil sich jetzt auch in diesem Format öfter die Finnen hinzugefügt haben. Und da ist auch das Letzte, was wir jetzt gehört haben, ist, man muss ja vielleicht einen Schritt nochmal zurückgehen. Es gab ja einen Kompromissvorschlag von Charles Michel, der gesagt hat, 450 Milliarden statt 500, wie im Kommissionsvorschlag, an Zuschüssen. Aber das scheint eben dieser Gruppe auch noch nicht zu genügen. Da wird versucht, auf weit unter 400 Milliarden Euro zu gehen. Und das ist vielleicht auch der Punkt, wo auch Angela Merkel und Emmanuel Macron ins Spiel kommen. Denn gerade auch Frau Merkel hatte darauf hingewiesen, dass es eben nicht so sein könne, dass es zu einer Verzwergung dieses Instruments kommt, also zu dem, dass dieser Corona-Hilfsfonds, dass der weiterhin wirkmächtig bleibt. Und da wird eben versucht, darauf zu wirken, dass diese sparsamen Vier eben diesen Anteil an Zuschüssen nicht zu sehr nach unten drücken. Aber ob das gelingt, das ist nach jetzigem Standpunkt noch offen.
Auf der anderen Seite steht natürlich, je größer oder je kleiner dieser Anteil wird, umso intensiver müssen die Kontrollen sein. Das war ein Punkt, bei dem ja offensichtlich auch nicht nur die geizigen, sparsamen, wie auch immer, Vier eine Rolle spielten, sondern andere sich mit auf den Zug gesetzt haben, oder?
Das ist richtig. Das kompliziert das Ganze natürlich auch nochmal. Also da ist auch vor allem gerade auch die Südländer, die ja eben Profiteure dieses Fonds sein sollen, gehen auch auf die Barrikaden, weil sie natürlich schnelle Hilfe haben wollen. Und ein solcher Mechanismus, wie er gerade auch zum Beispiel den Niederlanden vorgeschwebt hatte ursprünglich, dass man einstimmig die Auszahlung dieser Gelder erlauben muss als EU-27, dass das viel zu weit geht. Aber auch das, was jetzt als Kompromiss auf dem Tisch ist, dass so eine Art Konsultation möglich sein soll, wenn ein Land Zweifel hat, dass diese Mittel eben nicht richtig eingesetzt werden, also zum Beispiel nicht an Reformen geknüpft sind oder in moderne Politikfelder gesteckt werden, wie Digitalisierung und Ökologisierung, dass man da eben eine Art, dass man da den Rat einschalten kann, beziehungsweise die Wirtschafts- und Finanzminister und die sich da drüber beugen. Auch was daraus wird, ist zu diesem Zeitpunkt unklar zu sagen, denn das ist tatsächlich der zweite große Punkt, worum es bei dem Corona-Hilfspaket an sich geht.
Zum Schluss noch ganz kurz die Frage Rechtsstaatlichkeit, auch das spielte mit einmal eine Rolle und Ungarn und Polen haben auch da sich vehement gewehrt, dass diese Dinge noch mit aufgenommen werden, oder?
Exakt, es geht ja auch, das, als wären es nicht schon genug Punkte, über die man hier spricht. Es wird ja auch noch über den EU-Haushalt verhandelt und in diesem wird ja ein Rechtsstaatsmechanismus vorgesehen, der soll eben dafür sorgen, dass Geld nur dann fließen kann, wenn die Rechtsstaatlichkeit gewährt ist. Und das ist etwas, wo die Polen und die Ungarn sich hier in diesen Verhandlungen auf den Standpunkt setzen können, dass sie mit einem Veto drohen bei dem Corona-Hilfspaket. Und das macht eben diese Einigung so schwierig, dass alles miteinander abhängt und eben da auch durchaus viel Drohpotenzial bei den Ländern liegt. Da kommt allerdings auch nochmal den sparsamen Vier eine besondere Rolle zu, denn auch gerade die sind es, die da sehr fordernd sind und die sich eben für diesen Rechtsstaatsmechanismus stark machen und sich da auch bereit sind, mit den östlichen Ländern zu verkeilen. Ob sie dabei erfolgreich sind, das müssen wir im Laufe des Abends abwarten.
Dankeschön, das waren Informationen von Paul Vorreiter und ich kann Ihnen schon ankündigen, dass wir außerhalb der Reihe den üblichen Kommentar im Deutschlandfunk um 19:05 Uhr am Sonntag nicht haben. Wir werden noch einmal